Herzlich willkommen beim vierten und letzten Hörlabor, dem Journal der Freirad-Lehrredaktion. Durch die Sendung führen Judith Brenneis und Petra Muhr. Für die Technik ist Gili Kugler, Lehrende der Lehrredaktion, verantwortlich. Die Regie leitet Geschäftsführer Markus Schenach. Der Leiter der Lehrredaktion, Benedikt Sauer, koordiniert den zeitlichen Ablauf. Was gibt es in der nächsten Stunde hier zu hören? Zu Beginn der Sendung nimmt uns Redakteurin Anna Obererlacher mit auf den Unicampus, wo sie uns Einblicke in die Erschließung der Handschriften der Universität und Landesbibliothek Tirol gibt. Kulturell bleibt es im Beitrag von Nadine Isser. Sie hat für Freirad das Theaterstück Knautschzone, ein Autostück, besucht. Anschließend geht es weiter mit Musik. Redakteurin Jennifer Wachter ist im Interview mit Tobias Riesche, Sänger der Band Alaska, zu hören. Hard of Noise Hauptorganisator Chris Kubek ist live bei uns im Studio. Im Gespräch mit Judith Brenneis verrät er uns Hintergrundinformationen zum Festival. Passend zum Live-Interview hören wir den Beitrag Tapes, Tapes, Tapes von Roberta Hofer, in dem sie uns ein Stück Musikgeschichte präsentiert. Von den Tapes zur Tafel. Sandra Schildhauer hat sich bei der Tafel in Innsbruck umgehört. Seit März 2018 gibt es das Rote Kreuz-Konzept nun auch in Innsbruck. Dass man mit Musik Geschichte schreiben kann, zeigt uns nicht nur Bob Dylan, der heute 77 wird, sondern auch Thomas Elzenbaumer, der den Vereinssong für die Hypotirol Alpenwolle schrieb.
Mit dem Erscheinen des 10. Katalogbands ist Innsbruck die einzige öffentliche Bibliothek Österreichs, die ihren gesamten Handschriftenbestand tiefenerschlossen hat. Ein Produkt von über 40 Jahren Arbeit, die ausgehend von Walter Neuhauser viele MitarbeiterInnen begeistert und in ihren Bann gezogen hat. Anlässlich des Projektabschlusses der Erschließung der Handschriften der ULB Tirol gewährt Mitarbeiterin Anna Pinter Einblicke in Material, Projektziele, Arbeitsvorgänge, Wege in die Zukunft und eine Sensation. Ein Beitrag von Anna Obererlacher.
So klingt es, wenn man ein mittels Spangen verschlossenes mittelalterliches Buch öffnet. Diesen Vorgang kennen die MitarbeiterInnen des Projekts Erschließung der Handschriften der ULB Tirol in- und auswendig. Zum Projektgegenstand erklärt Anna Pinter:
In diesem Großprojekt ist der gesamte Handschriftenbestand der Universitäts- und Landesbibliothek Tirol beschrieben worden, das heißt 1117 Handschriften genau, über einen Zeitraum von 40 Jahren.
Der Großteil, 2/3 des Bestandes, kam im Zuge der Klosteraufhebungen ab Ende des 18. Jahrhunderts von den Klosterbibliotheken an die heutige ULB. Daraus ergeben sich inhaltliche Schwerpunkte mit spannenden Ausnahmen, wie Anna Pinter erzählt.
Der Großteil sind zwar theologische Handschriften, es gibt aber im Prinzip Handschriften zu allen geisteswissenschaftlichen Fachgebieten. Es gibt juristische Handschriften, medizinische Handschriften, aus verschiedenen naturwissenschaftlichen Gebieten gibt es Handschriften, aber auch aus dem technischen Bereich, zum Beispiel gibt es Traktate zum Bergbau oder wir haben Jagdtraktate, es gibt ein Schachbuch aus dem 17. Jahrhundert, es gibt auch Kochbücher, also man sieht ganz breit gestreut.
Ein bunter und umfangreicher Materialbestand also, der hier ins Projektvorhaben inkludiert wurde.
Ziel des Projekts war die Tiefenerschließung des gesamten Handschriftenbestandes. Tiefenerschließung heißt die genaue, detaillierte, wissenschaftliche Katalogisierung der Handschriften nach den Richtlinien der Kommission für Schrift- und Buchwesen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Diese Tiefenerschließung erfolgt in mehreren Arbeitsschritten, die bis ins kleinste Detail durchdacht sind.
Der Handschriftenbearbeiter untersucht im Prinzip die Handschrift aus zwei Perspektiven. Einmal schaut er sich das Äußere der Handschrift an und in einem zweiten Schritt dann den Inhalt. Beim Äußeren geht man nach einem genauen Schema im Prinzip vor. Man untersucht zuerst den Beschreibstoff. Man schaut sich auch den genauen Lagenaufbau der Handschrift an. Man untersucht, ist die Handschrift vollständig, wie ist die Qualität von des Beschreibstoffs, sind da Löcher drin, sind Risse drin, sieht man noch vielleicht Nahtspuren. Man schaut sich an, ob es vielleicht auch alte Blattzählungen gibt oder ob es Hinweise für den Buchbinder gibt. Der zweite Bereich zum Äußeren der Handschrift, das ist die Schrift. Da geht es um das Layout der Seite eigentlich. Also die Seiten sind mit Tinte oder mit Bleistift, manchmal auch mit Blindlinien. Ist ein Schriftraum vorgezeichnet, ein Schriftrahmen, manchmal auch sogar die Linien, auf denen dann geschrieben wurde. Dann beschreibt man, gibt es so eine Spalte, gibt es zwei, gibt es drei Spalten, findet man Zirkelstiche am Rand, mit denen der Zeilenabstand markiert wurde. Dann natürlich, welche Schriftart. Der dritte Bereich, das wäre die Ausstattung. Da geht es um den Buchschmuck und da beschreibt man von einfachsten Ausstattungselement bis hin dann zu aufwendig gestalteten Initialen oder ganzseitigen Miniaturen. Dann geht man über und beschreibt den Einband. Da schaut man sich an, aus welchem Material ist der Einband. Haben wir Leder, Leder über Holz, ist Pergamenteinband.
Nachdem auch die inhaltlichen Aspekte der Handschrift untersucht wurden, werden die Erkenntnisse in Katalogen aufbereitet. Diese bilden eine wichtige Grundlage für weitere Forschungen. Und da kommt es schon einmal zu kleinen Sensationen, wie Anna Pinter weiß.
Also ein ganz interessantes Beispiel ist Codex 400, eigentlich eine ganz unscheinbare Handschrift, die 2004 katalogisiert worden ist und im Zuge des Gutachtens des Druckmanuskripts, das von Professor Riedmann erstellt worden ist, von der Universität Innsbruck, ist er draufgekommen, dass da eigentlich ganz bisher unbekannte Schreiben aus den Kanzleien Friedrichs II. Und Konrads IV. Zu finden sind. Aus dem Ganzen ist dann eine Edition erwachsen. 2017 hat er das publiziert. Und da sind wirklich sensationelle Neufunde gemacht worden.
Nach Abschluss dieses Projekts folgen noch viele weitere. Anna Pinter erzählt von einem dieser neuen Vorhaben.
Also ein großes Desiderat ist natürlich, die gesamten Handschriftenbestände, die Gesamttiroler Handschriftenbestände zu erschließen, um auch die Möglichkeit zu haben, die alten Bibliotheken, wirklich die mittelalterlichen Klosterbibliotheken zum Beispiel, virtuell wieder zu rekonstruieren.
Das Schlagwort virtuell ist so auch für Bearbeiterinnen mittelalterlicher Handschriften zentral. Dass künftig Teile des kostbaren Guts digitalisiert und öffentlich zugänglich gemacht werden, hat mehrere Gründe, wie Anna Pinter erklärt.
Damit dann auch interessierte Personen, aber auch Fachwissenschaftler mit diesen Digitalisaten arbeiten können und nicht in jedem Fall das Original dann auch herausgeholt werden muss. Das heißt, es geht auch darum, diese Kulturgüter zu schützen und für die Zukunft zu konservieren.
Die persönliche und fachliche Leidenschaft zu mittelalterlichen Handschriften hat Walter Neuhauser Zeit seines Lebens dazu bewogen, sich diesem Bestand zu widmen. Der Funke ist auch auf seine Mitarbeiterinnen übergesprungen. Sie haben Tiroler Handschriften in- und auswendig kennengelernt. Im übertragenen wie im buchstäblichen Sinn. Ein großes Kapitel dieser Geschichte ist geschrieben, es werden noch viele weitere folgen.
Einblicke in die Arbeit des gerade abgeschlossenen Projekts Erschließung der Handschriften der ULB Tirol gab der Beitrag von Anna Obererlacher. Nähere Informationen auf der Webseite der Universität Innsbruck unter dem Punkt Sondersammlungen.
Weiter geht es mit Kultur in Innsbruck. Im Theater Präsent kann man zurzeit das Stück Knautschzone, ein Autostück, sehen. Dieses außergewöhnlich konzipierte Stück führt die Besucherinnen durch Innsbrucks Nachtleben. Nadine Isser war für uns dort und hat sich umgesehen.
Stell dir vor, du gehst ins Theater und wirst gleich wieder dazu aufgefordert, dich auf Innsbrucks Straßen zu stürzen. Wie Bienen schwärmen die SchauspielerInnen aus, mit dem Auto oder zu Fuß. Ihr Publikum, das nehmen sie einfach mit. Elke Hartmann, die Regisseurin des Stücks, meint dazu:
Ganz wichtig war mir, dass es was hat von, dass es nicht so ist, dass man wie im normalen Theater sitzt du da und die Geschichte kommt zu dir. Du bist passiv und die Geschichte kommt und präsentiert sich dir. Hier ist es so, dass du eigentlich vier Geschichten hast, die gleichzeitig stattfinden. Und du immer der bist, der immer zu einem Teil der Geschichte hingeht. Das heißt, es ist ein aktiver Prozess vom Zuschauer und nicht einer, wo er einfach nur beliefert wird, sondern er wird zwar angeleitet, jetzt gehen Sie bitte dahin, aber er muss das machen und er muss das leisten und er kriegt immer nicht alles mit und er weiß auch immer, während er etwas sieht, dass andere Zuschauer etwas anderes sehen.
Nach Berlin. Aber die ist immer nach Berlin mit einer coolen Karre und dann frühstücken in Kreuzköln und dann Döner fressen, mega cool. Weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe irgendwie gerade so voll das Gefühl, als müsste man nach einfach eine Zeit dort bleiben in Berlin. Also so, die Wohnungen habe ich nämlich gehört, sind momentan da voll billig. Und wir können uns einfach eine 5-Zimmer-Wohnung nehmen und 2 Zimmer vermieten wir über Airbnb und so kriegen wir die Miete rein und ich nehme einfach mein Sparbuch mit und löse meinen Bausparer auf, einfach Penwurst!
Genauso spannend wie die Geschichten der Protagonistinnen ist allerdings auch das Konzept. Die Schauspieler spielen in freier Wildbahn und du stehst daneben, im Drehkreuz zwischen Schauspiel und Realität.
Felix! Felix, los! Geht's dir gut?
Ja!
Was, ja? Was ist passiert, Felix?
Da war eine Schlägerei.
Eine Schlägerei?
Ja.
Wer?
Ja, was mehr?
Wer, Felix? Ja, schrei wieder!
Passanten sind natürlich, also das ist natürlich ein ganz stark Thema, wie Passanten reagieren.
Wie reagieren Passanten?
Naja, es gibt so, ich weiß jetzt nicht, ob du die Szene gesehen hast, wo die Hanna und der Freddy auf der Straße und sie erzählt, dass sie dieses Auto und geklaut hat.
Onkel kümmert sich um mich, weil mir ist es echt richtig Dreck gegangen und nachher fängt er an, irgendwelche scheiß ausländerfeindliche Witze zu erzählen und will mich zwingen, beim Burschenschaftsfest aufzutreten. Und nachher habe ich ihm sein Auto geklaut.
Und sie streiten recht und er nimmt sie auch in Schwitzkasten und so. Und da glauben natürlich Passanten immer wieder, dass das echt ist. Sind aber dann auch sehr verwundert, was die für komische Freunde haben, weil es stehen ja immer 6 Leute einfach daneben und gucken zu. Und wir haben Gott sei Dank die ganze Veranstaltung alle Spielorte bei der Polizei angegeben. Und es ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass jemand bei der Polizei angerufen hat.
Stell dir vor, du bist Schauspieler und mit deinem Publikum ganz allein abseits der Bühne. Du fährst das Auto, leitest die Zuseher und behältst die Zeit im Auge. Und das alles in deiner Rolle.
Na! Na! Das ist geil. Yes, yes, yes. Big time, big time. Yeah, welcome to the future! Woo!
Ich würde ganz gerne noch was sagen zu den Schauspielern, weil ich finde die so großartig, deswegen möchte ich das sehr gerne sagen, weil die, abgesehen davon, dass sie ganz hervorragend spielen und wir in Improvisationen und so diese Figuren halt entwickelt haben, die sie ganz toll füllen, ist das auch so, dass ich denke, die leisten Unglaubliches, ja, das ist, ich weiß ja, was das ist, also erstens mal, die müssen volle Möhre existenzielle Dinge spielen. Dabei müssen sie aber Auto fahren. Und ich sage auch vor jeder Vorstellung, das Wichtigste ist keinen Unfall bauen. Dazu müssen sie aber noch dazu, und das ist wirklich, das Timing in diesem Ding ist irre. Also die spielen und müssen aber immer die Zeit im Auge haben, damit sie zur nächsten Szene zum richtigen Zeitpunkt da sind. Und das ist und dann sind sie oft alleine mit 3 Zuschauern, was auch... Also da ist ja niemand, da ist ja keine Abendregie, da ist ja niemand. Die sind da einfach zu 4, 3 Zuschauer und ein Schauspieler. Und ich finde die ganz toll. Und das möchte ich einfach sagen, weil das ist nicht normal, was die da machen. Und ich glaube, mit keinen anderen 4 Schauspielern hätte ich das machen wollen, weil sie auch in dieser ganzen Probenzeit, die wirklich anstrengend war, kein einziges Mal gab es da irgendwas, also irgendeine Beschwerde, dass das für sie jetzt uncool ist oder extrem toll.
Leben ist Arbeit, Arbeit ist anstrengend und dann ist man müde und dann möchte man was erleben danach.
Klar.
Ja. Gut, dann bin ich jetzt froh, dass wir das geklärt haben. Ja?
Stell dir vor, du gehst ins Theater. Doch statt der üblichen Sitzreihen erwartet dich eine Couch und eine Schüssel mit Erdnüssen. Eine Dame im Leopardenkleid serviert dir einen Drink. Du befindest dich in der Knautschzone.
Also ganz wichtig war es, dass es dann im Theater extrem chillig ist, dass sie unglaublich bedient werden, dass es ihnen wahnsinnig gut geht, dass alles eigentlich ist ein bisschen wie eine Fruchtblase. Oder wir haben immer gesagt, das ist wie ein Bienenstock. Ich bin die Bienenkönigin und dann kommen die wieder und dann ist aber alles gut. Und da kriegen sie natürlich jede Figur und da kriegst du auch von der Figur, die dir fehlt, einen Eindruck. Und natürlich hat es dann auch noch den Anreiz, es gibt einige, die kommen zweimal. Das ist natürlich auch schön.
Ja, hallo, herzlich willkommen hier bei mir in der Knautschzone. Die erste Hälfte ist schon auf Reisen gegangen. Hier bei mir, da ist alles etwas chilliger. Und wir hier starten mit dem Freigetränk. Und zwar wird mein Freund Marco, das ist der wunderschöne junge Mann, der heute dieses herrliche Paillettenteil trägt. Und ich werden Ihnen jetzt gleich was zu trinken bringen. Wir haben Bier, wir haben Wein, wir haben Antialkoholisches, wir haben was immer Sie wollen.
Ein Beitrag von Nadine Isser. Das Stück Knautschzone können Sie noch bis zum 2. Juni sehen. Weitere Infos auf der Website des Theater Präsent.
Sommer bedeutet nicht nur warme Temperaturen, lange Sommernächte und der Geruch von Freiheit, sondern auch der Startschuss für die Festivalsaison. Unsere Mitarbeiterin Jennifer Wachter hat mit dem Sänger der Band Alaska, Tobias Rische, nicht nur über die kommenden Open-Air-Gigs gesprochen, sondern auch den Verlauf der Karriere reflektiert, auf vergangene Touren zurückgeblickt und über Zukunftspläne geplaudert.
Als Newcomer würde ich die Melodic Hardcore Band Alaska schon lange nicht mehr bezeichnen. Seit 2015 geht es für die Jungs auf der Karriereleiter steil bergauf. Sie haben bereits als Opener die Never Say Die Tour gespielt, populäre Bands der Szene wie Parkway Drive, The Ghost Inside, Being as an Ocean oder The Amity Affliction auf Europa-Tour begleitet. Vor 2 Jahren habe ich die Band noch vor 30 Leuten spielen sehen. Und schon 2018 im April haben sie auf den Impericon Festivals eine Menge von über 11.000 Menschen mit ihrer Musik in ihren Bann ziehen können. Wie Tobi, der Sänger der Band, mit diesem Karrieresprung umgeht, hat er mir in unserem Telefonat erzählt.
Ey, kein Plan. Also die sagt so, ja, wie du gerade gesagt hast, so, du hast uns vor 30 Leuten da vor 2 Jahren gesehen. Aber tatsächlich so, der Unterschied, wenn da jetzt 30 Leute oder wie jetzt beim Impericon Festival in Leipzig 11.000 Leute, was schon echt verdammt viel ist, das ist jetzt nicht, also klar, so, das ist ein Riesenunterschied von der Menschenmenge her, aber irgendwie vom Gefühl her ist es halt irgendwie trotzdem fast dasselbe, weil wenn man so auf die Bühne geht, oder zumindest ist es bei mir so, schaltest du irgendwie ab und hast dann irgendwie so einen ganz anderen Modus drin und ich spiele dann die Show mit meinen Bandjungs so und klar lasse ich mich davon mitreißen, wenn da 11.000 Leute sind, so, aber ich lasse mich davon genauso mitreißen, wenn da nur 30 Leute sind, so, weil beides ist geil, so, beides macht total Spaß und es geht darum, dass die Leute auch Spaß haben. Wie gesagt, da juckt mich das eigentlich nicht, wenn da nur 30 Leute stehen oder wenn da 11.000 Leute stehen. Klar, 11.000 Leute sieht natürlich echt krass aus. Und ich habe mir halt auch vor dem Konzert in Leipzig ein bisschen in die Hose gemacht, weil ich echt nervös war. Aber läuft schon auf jeden Fall ganz gut.
Das merkt man auch, denn auch für das Jahr 2018 gönnen sich die Jungs keine Verschnaufpause. Gerade Ende 2017 ist das neue Album Phoenix erschienen. Gleich darauf im Januar wurde das Video zu dem Song Everything veröffentlicht und schon stehen sie wieder auf der Bühne. Diesmal aber nicht nur in Europa.
Ich meine, wir haben jetzt gerade eine ziemlich krasse Tour hinter uns, die natürlich echt gut war und sich echt gelohnt hat. Allerdings, Japan ist halt Japan und erste Mal überhaupt so weit weg von zu Hause, erste Mal wirklich weit irgendwo hingeflogen für Konzerte und wir waren ja für 6 Tage da. Japan ist schon echt, echt krass.
Nach den Konzerten in Japan ging es direkt weiter mit We Came As Romans auf Europa-Tour. Unter anderem stand am 8. Mai eine Sold-Out-Show in London auf dem Tagesplan. Warum generell Live-Shows in London für Alaska eine Herzensangelegenheit sind, hat mir Tobi erklärt.
Generell London hat halt immer so einen Special-Platz in unserem Herzen, weil allererste UK-Show damals, auch 2015, Never Say Die Tour im November, war unsere erste UK-Show war in London und da war schon hammerkrass und wir haben tatsächlich auf Spotify auch die meisten monatlichen Hörer sind in London. Und ja, das war halt einfach Hammer. Klar, es war ausverkauft, aber ich glaube, das war so mit einer meiner Favorite Shows auf der Tour, weil die Leute sind so ausgerastet und wir haben bei unserem Song bei Phoenix haben wir das so gemacht, dass wir den letzten Chorus quasi einmal wiederholen, dass die Leute das dann halt so laut singen, wie geht so, die haben das halt immer gemacht. Und dann habe ich halt immer gesagt so, nee, das geht noch krasser. Und dann haben wir den Teil nochmal wiederholt. Und in London war das so heftig. Ich habe meine eigene Stimme nicht mehr hören können, weil es halt so crazy war. Und ja, also UK ist halt immer nice. Aber London ist dann halt immer noch so ein, was ganz anderes. So, das weiß ich nicht. Das fühlt sich irgendwie tatsächlich vom Gefühl her, wenn du die Show spielst, fühlt sich das so Hometown-mäßig an, weil irgendwie fühlt es sich alles so vertraut an, obwohl es das halt eigentlich gar nicht ist.
In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, und das hört man ja auch immer wieder von verschiedenen Bands, dass die Stimmung der Crowd von Stadt zu Stadt variiert und das nicht nur international. Somit kann es durchaus auch manchmal schwerer sein, ein Publikum zu überzeugen.
Ja, also innerhalb von Deutschland ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich hatte am Anfang das Gefühl, dass das so bei den Großstädten ein bisschen schwer war. Also für uns, ich sage jetzt mal im Ausland oder so, da merkt man das auf jeden Fall schon. Also zum Beispiel, wenn wir in Polen spielen und so, das ist halt immer so crazy, weil die Leute in Polen so heftig ausrasten. Und ich denke mir jedes Mal, was geht denn hier ab? Ich weiß, das erste Mal, als wir in Polen gespielt haben, kamen die Leute nach dem Konzert auf die Bühne und haben uns umarmt und so. Und ich denke mir so, boah, wie crazy ist das denn? So, hat voll Bock gemacht. Oder in Japan so. Also die Leute sind so, wenn du halt das Konzert spielst und die Songs spielst, rast die halt komplett aus. Aber zwischen den Songs, wenn du mal was sagst, ist da Totenstille so. Und das ist halt echt so ein bisschen, das war halt voll ungewohnt am Anfang. Und ich dachte so, okay, was geht denn jetzt ab? Gefällt denen das nicht? Weil die sagen halt kein Mucks, die sind komplett still. So. Und da, wenn da einer räuspert, so, dann denkst du dir schon so, oh, bist so.
Nach der Tour ist vor der Tour, wie es immer so schön heißt. Auch für Alaska steht die Festivalsaison an und sie legen auch einen Stopp in Österreich ein.
Wir spielen ein paar kleinere Festivals in Deutschland, wir spielen das Fallen Fortress etc. Wir spielen allerdings in 3 Wochen auch das Nova Rock in Österreich. Haben ja letztes Jahr auch da gespielt und dieses Jahr spielen wir zum Glück wieder da und da freuen wir uns ziemlich drauf.
Bis Ende Sommer schon ganz gut verplant, die Jungs. Dabei stellt sich natürlich die spannende Frage, ob da noch Zeit bleibt, um an neuem Material zu arbeiten oder ob sie sich nach dem Sommer erstmal eine Ruhepause gönnen werden.
Nee, also Pause gönnen machen wir auf keinen Fall. Ich denke mal so nach den Festivals oder jetzt schon zwischen den Festivals werden wir uns auf jeden Fall damit beschäftigen, neue Songs zu schreiben. Wir sind teilweise quasi schon ein bisschen drin und natürlich schreiben wir zwischendurch immer ein paar Ideen auf und jammen schon ein bisschen. Aber ich denke mal jetzt so nach den Festivals und ich denke mal generell nach dem Nova Rock wird das langsam losgehen mit Songwriting und mal gucken, was dieses Jahr noch ansteht. Wir sind dieses Jahr auch noch einmal auf Tour, Ende diesen Jahres und ja, das sind erstmal die Pläne.
Gespannt sein können wir, was uns da noch erwarten wird. Denn so wie es sich anhört, wird die Band Alaska auch im Jahr 2018 nicht aufzuhalten sein. Wer zu all den schönen Ereignissen gerne ein Bild hätte, sollte sich auf jeden Fall das neu veröffentlichte Video zu dem Song Everglow ansehen, denn dort wurden all diese Impressionen visuell festgehalten. Der Beitrag war von Jennifer Wachter. Nächste Woche, vom 30. Mai bis zum 2. Juni, findet das Heart of Noise Festival statt, das wohl am besten beschrieben wird als Musik- und Performance-Festival für allerneueste und experimentelle Musik. Live bei mir im Studio ist nun Chris Kubek, einer der Hauptorganisatoren des Festivals. Hallo Chris.
Hallo, schönen guten Nachmittag.
Das Heart of Noise fand zum ersten Mal 2011 als zweitägiges Festival statt. Dieses Jahr sind es bereits 4 Tage, an denen die Besucher mit feinsten Klängen beschallt werden. Was hat sich denn seit damals alles verändert?
Ja, so einiges. Wir haben relativ überschaubar und klein angefangen. 2011, Heart of Noise war damals eines der Siegerprojekte der Stadtpotenziale. Stadtpotenziale kennt man wahrscheinlich, ist dieser Impulsprojekttopf der Stadt Innsbruck, der jährlich vergeben wird. Das war damals eben der Startschuss für Heart of Noise, damals noch relativ eng inhaltlich dem für uns damals sehr, sehr spannenden Thema oder des spannenden musikalischen Genres des Drone gewidmet. Wir haben damals audiovisuelle Konzerte im Cinematograph gehabt und dann weitere Konzerte in der PMK. Und die Resonanz, sei es vom Publikum, sei es von Medien, aber auch jetzt von kulturpolitischen Entscheidungsträgern danach, war so positiv, dass wir dann geplant haben, auch das Festival jährlich fortzusetzen und sind dann eben kontinuierlich gewachsen. Also in der Quantität, also es hat mehrere Tage dann gegeben, auch immer mehrere Orte. Und ja, also wir haben uns eigentlich von Jahr zu Jahr halt ein bisschen vergrößert, ja.
Du hast bereits angesprochen, von Jahr zu Jahr ein bisschen vergrößert. 2 Jahre, nachdem das Festival das erste Mal über die Bühne ging, wurde gleich sozusagen ein neuer Baustein hinzugefügt, die Heart of Noise Vinyl Edition, bei der jährlich ein Tiroler Künstler oder eine Tiroler Künstlerin ausgewählt wird und eben eine Albumproduktion finanziert bekommt. Das lenkt jetzt den Blick noch einmal extra auf die lokalen Künstler und Künstlerinnen. Warum ist denn das so wichtig?
Naja, also Heart of Noise kommt ja nicht aus dem Nichts heraus und ist jetzt nicht einfach über Nacht in unseren Köpfen sozusagen uns erschienen, sondern es ist ja ein Projekt, das ja über unsere kontinuierliche Arbeit in der Innsbrucker Kulturszene über die Jahre praktisch entstanden ist und wo dann einfach der Wunsch immer stärker geworden ist, eben ein konzentriertes Format zu entwickeln, wo eben auch sperrige Inhalte besser vermittelbar sind. Einerseits, aber ganz wichtig, waren es auch immer die lokale Produzentinnen-Szene, die ja eine wichtige Basis der Szene ist. Also wir wollen ja das Festival auch nicht nur überregionale Künstlerinnen einladen und da halt auf die Bühne bringen, sondern wir wollen auch nachhaltig sozusagen für die lokale Produzentinnen-Szene was schaffen. Und da hat sich einfach angeboten, jedes Jahr eben seit mittlerweile 6 Jahren am lokalen Musiker, Musikerin eben Vinyl, also LP-Produktion zu finanzieren. Also wir zahlen da die Aufnahmen, die Plattenproduktion und realisieren dann halt auch im Rahmen des Festivals ein Präsentationskonzert, kümmern uns auch ein bisschen um überregionale Promotion und ja, geben dadurch, denke ich mal, den Musikerinnen Motivation und auch ein Produkt in die Hand, mit dem sie arbeiten können. Also die Hälfte der LPs geht natürlich auch an die Musiker, Musikerinnen, und die können die bei Shows verkaufen, können an Veranstalterinnen die Platte schicken. Und also man hat schon gemerkt, dass die meisten, die diese Platte produziert haben in den letzten Jahren, das so wirklich ein Schub war nach vorne und sie das auch wirklich nutzen haben können, um ihr künstlerisches Schaffen zu intensivieren und nach vorne zu bringen. Also, und heuer ist eben zum ersten Mal eigentlich eine Band oder eine kleine Band, die Platte macht. Das nennt sich Bulfarine, ist ein Projekt von Otto Horvath, recht bekannte Innsbrucker Musikerpersönlichkeit, die eigentlich schon seit den 80er Jahren aktiv ist und eigentlich so zwischen ja, Neues, Free Jazz, improvisierter Musik sich bewegt. Bulfarine ist jetzt eher eine straightere Geschichte, so rockig, elektronisch. Sollte man sich die Präsentation am Samstag, 2. Juni, im Treibhausturm vielleicht nicht entgehen lassen. Ja. Und Otto Horvath ist ein sehr spannender Performer. Also er arbeitet auch mit seinem Körper und ist sehr exzessiv auf der Bühne und ja, spannende Musikerpersönlichkeit, ja, die es verdient hat, auch mal auf 180 Gramm Vinyl gepresst zu werden. Ja.
Ja, du hast einen Programmpunkt schon angesprochen. Neben den lokalen Artists sind auch internationale Künstler und Künstlerinnen am Festival. Generell, das Heart of Noise steht unter einem bestimmten Motto. Dieses Jahr die Cocooning Society. Und dieses Cocooning ist ja eigentlich ein Zurückziehen oder sich ein bisschen einhüllen in das, was man jetzt bereits kennt. Holt einen das Heart of Noise da dann raus? Und wenn ja, wie schafft es denn das?
Ja, also erstens einmal möchte ich sagen, Hard of Noise versteht sich jetzt nicht nur an einer Aneinanderreihung von Musik-Acts sozusagen, die man auf die Bühne stellt, sondern Hard of Noise probiert schon auch, soll ich sagen, in den künstlerischen Inhalten auch Philosophie zu transportieren, die auf eine gesellschaftliche Entwicklung sozusagen eingeht. Und wie alles passiert ja die Musik nicht im luftleeren Raum, sondern immer in gesellschaftlichen Kontexten. Und die Szenen, aus denen die Artists sind, die wir bringen, interagieren in unterschiedlichen Szenen aus unterschiedlichen Ländern und Städten. Und daher gibt sich da ein ganz spannender Mix. Und wir probieren halt sozusagen diese Gesamtheit, dieses gesamte Rauschen sozusagen der Szenen dann zu erfassen und zu filtern, was jetzt in dem Ganzen halt für uns jetzt ein spannendes Thema wäre, das zu thematisieren sich lohnen würde. Und was immer schon ein bisschen ein Thema für uns war, ist halt dieses Aufbrechen der Szenen, der Genregrenzen, das gar nicht denken müssen, dass es ein E und ein U gibt, sondern es gibt einfach ein Gut, ein Schlecht und ein Indifferent in meinen Augen. Und ja, diese Cocoons, diese Blasen, soll ich sagen, verhindern sehr, sehr viel. Und dieser ganze popkulturelle Kosmos, in dem wir uns bewegen, das bietet so viel Spannendes, es wird so viel Tolles produziert und geschaffen. Und wenn man sich dann nur sozusagen in seiner Blase, in seiner Szene, in seiner Sekte irgendwie dummelt, dann ist das einfach, verpasst man einfach sehr, sehr viel, oder? Und Hard of Noise plädiert schon dafür, einfach Offenheit zu zeigen, sich auf was einzulassen. Und auch wenn die Inhalte teilweise sperrig sind, glaube ich, wenn man eine gewisse Offenheit hat, kann man sehr, sehr viel mitnehmen. Und klar, das Ganze passiert vielfach auf einer sinnlichen Ebene, auf einer ästhetischen Ebene. Und ja, ob es dann wirklich dazu führt, sozusagen dieses Deco-Cooning auch Realität werden zu lassen, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich glaube aber schon, dass wir es schaffen, irgendwie szeneübergreifend Leute zum Festival zu bringen. Also es verirren sich durchaus unterschiedliche Generationen und unterschiedliche, also Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds und auch Bildungsniveaus und auch unterschiedlichen Vorlieben jetzt in der Kultur zum Festival, denke ich mal, weil sie einfach wissen, auch wenn man jetzt vielleicht aus dem Programm nur wenig wirklich besser kennt, aber insgesamt, glaube ich, stehen wir schon halt für Qualität, und es hat sich rumgesprochen, halt, wenn man reingeht, sich auf das einlässt, dann hat man dort ein Erlebnis, wo man, glaube ich, auch ein bisschen was mitnehmen kann, ja, für seinen Alltag.
Ja, vielleicht dazu anschließend, bunt gemischt ist das Programm auf jeden Fall vom Hard of Noise, lädt alle dazu ein. Es gibt so einige kleine Mikroschwerpunkte. Könntest du vielleicht ganz kurz sagen noch, welche sind denn diese?
Ja, also grundsätzlich probiert Hard of Noise eigentlich immer so Spannungsbögen in den einzelnen Tagen drinnen zu haben. Aber wie du gesagt hast, es gibt so Mikroschwerpunkte. Einer ist dem Techno und dem Haus gewidmet, dem am Mittwoch mit Juan Atkins, einem afroamerikanischen Musiker aus Detroit, der eigentlich Techno erfunden hat. 1983 ist zum ersten Mal in der Musikgeschichte auf einer seiner Platten der Begriff Techno aufgetaucht. Und ARPANET, a.k.a. Gerald Donald, ist auch so eine ganz mystische Musikerpersönlichkeit, die auch ganz vorne war, wenn es um Elektro geht. Also ist es so eine Spielart des Techno. Und der Glenn Underground aus Chicago, der ist wiederum einer der Protagonisten, die eigentlich House-Musik groß gemacht haben. Genau, das wär ein Schwerpunkt. Und sonst haben wir wieder sehr, sehr viel audiovisuelle Arbeiten heuer im Programm. Also es gibt Erstaufführung von Peter Kutin und Rainer Kohlberger, eben eine audiovisuelle Arbeit. Also Peter Kutin ist ein ganz spannender österreichischer Klangforscher, Künstler. Dann auch am Samstag die Jaylin, also hat eine spezielle audiovisuelle Arbeit, also wo sie und eine Visualistin ihr neuestes Werk praktisch auf die Bühne bringt. Dann auch eine alte Ikone sozusagen, das neueste Alec Empire, hat eine spezielle audiovisuelle Arbeit, The Destroyer. Und ja, sonst gibt es auch noch einiges, glaube ich, zu entdecken. Ja.
Einiges zu entdecken gibt es auf jeden Fall, da muss ich zustimmen. Danke, Chris, dass du dir Zeit genommen hast, bei uns heute im Studio vorbeizuschauen.
Danke für die Einladung.
Passend zum Heart of Noise Festival gibt es in der Innsbrucker Bäckerei ab heute eine ganz besondere Ausstellung. Tapes, Kassetten und K7, in der diese Nische der Popkultur ganz genau beleuchtet wird. Die Ausstellung ist ein Stadtpotenziale-Projekt von Albi Donauer, der auch das Innsbrucker Subkulturarchiv ins Leben gerufen hat. Roberta Hofer hat ihn getroffen. Gemeinsam haben sie in der Tapes-Sammlung gekramt und sich zurück in die Vergangenheit gespult.
Ohne die gute alte Kassette sähe Innsbrucks Musikgeschichte wohl ganz anders aus. In den frühen 80ern, bereits noch bevor der Trend aus New York den Rest Europas erreicht, legen in Tirol die DJs auf. Hypnotische Tracks locken die Tanzwilligen, der Sound inspiriert von den Discos Norditaliens, mit klingenden Namen wie Cosmic, Melody Maker oder Typhoon. Im Hintergrund zu hören, ein Frühmix von DJ Stefan Ecker, 1983, aus dem Innsbrucker Z6, damals Disco Galaxy. Möglich machte es der Musikaustausch über den Brenner, mitgebracht auf den ersten Mixtapes, wie Albi Dornauer weiß.
Es ist wirklich ein sehr regionales Phänomen. Aus einer Zeit vor dem Internet, nachdem die Innsbrucker immer schon gern zum Gardasee gefahren sind, waren die Innsbrucker DJs schon sehr früh dabei, um da eben das dann auch nach Innsbruck zu bringen. Es war aber damals wohl schon international in den gut informierten Kreisen bekannt. Es gibt beispielsweise Fotos, wo Grace Jones extra für ein Partywochenende aus New York in die norditalienischen Discos fliegt, weil dort der beste Disco-Sound gespielt wird.
Underground-Volksmusik nennt Wikipedia diesen Cosmic-Stil, der in unserer Stadt noch immer zieht, während er in Wien fast unbekannt ist. Ein lokales Unikat war in den 80ern auch die Kassettenzeitung SFI, Senderfreies Innsbruck, von Richie Bock. Hatte man sie abonniert, lag alle 2 Monate ein neues Tape im Briefkasten.
Es ist eigentlich sowas wie ein Podcast aus einer Zeit, wo es kein freies Radio gegeben hat. Also es gibt beispielsweise, hat es einmal einen Streit zwischen dem Utopia und dem Tirol Kurier gegeben. Und da sind dann einfach beide Seiten vorgelesen. Es gibt Band-Demos, er macht Interviews und fasst das alles in dieser Kassettenzeitung zusammen, wo man über das kulturelle Geschehen der Stadt kann man nachhören, was in Innsbruck so los war. Und das sind tolle Zeit- und Tondokumente, beispielsweise vom Juni 1988. Da wird der Cinematograph behandelt, die MSC-Mafia, keine Ahnung, Neues aus dem Treibhaus, Niki Sudden-Konzert in Innsbruck. Also man sieht auch, was sich konzertmäßig in Innsbruck zu der Zeit getan hat.
Erzählt Dornauer. Lokale Talente wurden auch auf Sammelkassetten wie dem 0, Innsbruck-Sampler gefeatured, von Metal bis Chansons. Tapes waren überhaupt lange das Medium der Wahl für junge Bands. Eine Covercollage entwerfen, im Kopierstudio vervielfältigen, die Aufnahme in Echtzeit mit einem Doppeldeck auf Kassette überspielen, fertig ist die Veröffentlichung. Auch der international erfolgreiche Musiker Hans Platzgummer machte es nicht anders.
Von dem beispielsweise haben wir auch seine erste Kassette, die er mit seiner ersten Band im Alter von 12 aufgenommen hat. Und bevor er die Karriere in eigentlich New York bestritten hat, hat er in Innsbruck verschiedenste Kassetten veröffentlicht, mit teilweise auch nur so hingerotzten Lo-Fi-Aufnahmen, aber das war einfach der Spirit der Zeit.
Dem Zeitgeist entwuchs damals auch die Angst vor Raubkopien. Plattenfirmen bangten um ihre Einnahmen noch lange vor Internet-Piratenzeiten. Wie liebevoll gestaltet solche illegal vervielfältigten Tapes allerdings sein können, demonstriert Albi Dornauer anhand eines Hesselhoff-Albums Marke Eigenbau.
Auf rosa Hintergrund mit einem ausgeschnittenen Bild von unserem Beach Boy David und sie ist beschriftet mit David Hasselhoff, Locking for Freedom, also nur mit einem Rechtschreibfehler. Es finden sich überhaupt immer wieder Kassetten aus Privatproduktion mit sehr sympathischen Rechtschreibfehlern. Beispielsweise haben wir einen Mix, der heißt Musik zum Streicheln, Musik aber mit CK geschrieben. Es war ganz lang, war die Kassette einfach die einzige Möglichkeit, Musik zu schenken und sie geht von einer Hand zur nächsten und so kommt auf einmal die Musik aus der weiten Welt in das hintere, verschlagene Inntal.
Und in der weiten Welt, da existieren vielerorts auch noch spezielle Tape-Shops, etwa in Addis Abeba, Casablanca oder auch in Lima, Peru. Robust, hitzeunempfindlich, billig, leicht herzustellen. Die Vorteile des Mediums bleiben konstant. Noch heute gibt es daher Bands, die wieder Kassetten releasen.
Also es ist bei Weitem kein totes Medium. Ich glaube, die Leute haben halt alles langsam ein bisschen satt, dass alles einfach so super glatt gebügelt ist und so super clean alles klingt. Und da passt die Kassette natürlich halt auch wunderbar mit den Spulgeräuschen, mit dem Stopp, mit dem Rausnehmen, mit dem Klack-Klack, wenn die Seite fertig ist.
Das war Albi Dornauer in einem Beitrag von Roberta Hofer. Heute Abend um 19 Uhr wird die Ausstellung Tapes, Kassetten und K7 in der Innsbrucker Bäckerei eröffnet. Unter anderem mit einem Konzert des Pariser Tape Art Künstlers Anton Mobin. Die Ausstellung läuft dann bis zum 5. Juni. Morgen Freitag gibt es in der BMK außerdem ein Live-Mixtape-Konzert mit 6 DJs. Seit Ende März 2018 gibt es nun auch eine Tafel in Innsbruck. Das ist ein Konzept, unter dem ein Zusammenschluss zwischen Lebensmittelgroßhändlern und dem Roten Kreuz gemeint ist. Die einen werfen weg, die anderen sammeln ein und bringen die Waren an ein einkommensschwächere Haushalte. Das große Ganze zu betrachten mag eine Überforderung sein, aber es hat Wirkung. Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen FAO werden rund 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel jährlich weggeschmissen. Das ist ein Drittel der produzierten Waren und macht einen der drei einschlägigsten Faktoren bei den Treibgasemissionen aus. Es könnte also genug für alle da sein. Aber wie geht das? Sandra Schildhauer hat sich bei der Lebensmittelausgabe beim Roten Kreuz umgehört.
Gar nicht wissen, wo wir es hin tun. Das letzte Mal haben wir 2 Zitronen gehabt, zum Beispiel 5 Bananen. Das Schwierigste ist beim Gemüse oder Obst Nein zu sagen, weil, dass man nicht jedem alles geben kann, ob sie 5 Kinder haben oder nicht. Gell? Das ist schwierig, weil man nie weiß, was man kriegt.
Zitronen haben wir, dann haben wir Heidelbeeren, Erdbeeren, Weintrauben, Marillen, Pfirsiche, Nektarinen.
Bananen, Obst halt. Erdbeeren, Himbeeren, Schwarzbeeren. Heute sind wir in der glücklichen Lage, genug zu haben, aber weil es 2 Feiertage sind, dann kriegt man natürlich mehr. Am Anfang, wir waren neu, keine Ahnung, und die Leute haben keine Ahnung gehabt, wie es funktioniert. Wollt's mal aufräumen.
Die Tafel. Lebensmittelabfälle vom Großhandel werden gerettet und in den Kreislauf zurückgeführt. Ein Besuch in der im März eröffneten Tafel in der Rettung Innsbruck.
Ja, nicht für mich.
Hände. Was ist denn da gerade angekommen? Das kann ich jetzt noch gar
Smoothies
nicht sagen.
Smoothies sind
es. Smoothies, Mozdeier wahrscheinlich. Ja. Alle abklopfen, denken wir mal. Steht kein Datum oben, Dominik.
Da oben, 14.05.18.
Wo hast du? Oh Gott.
14.05.18. Ja. Das sollte schon mal gut
20.05.
Ja.
Das haltet ja noch ein bisschen.
Tolle Sache.
Ein Wahnsinn.
Das kann man sich jetzt gar nicht so vorstellen, wenn man in die Nachrichten hört, wie viele Tonnen Lebensmittel weggeschmissen werden. Jetzt hat man mal eine greifbare Menge, jetzt kann man das einmal anschauen.
Von den Spenden ist es ja so, dass wir pro Samstag in etwa so zwischen 1,2 und 1,6 Tonnen Lebensmittel erhalten.
Das ist ja etwas, was eigentlich die Funktion von einem funktionierenden Wirtschaftssystem wäre, oder? Es ist gerade jetzt eh wieder ein Thema gewesen in die Medien, wie viel weggeschmissen wird und so. Wir erfüllen halt diese Aufgabe mit.
Wir haben inzwischen ca. 160 registrierte Kunden, die Lebensmittel mitnehmen, wenn alle da sind, für bis zu 700 Personen. Es kommt nicht jeder jeden Samstag, sodass wir im Schnitt so für die um die 350 Personen Lebensmittel weitergeben, pro Samstag ungefähr.
Wenn Sie am Samstag mal das erste Mal da die Treppe runterkommen, die kleine Treppe, und Sie dann von oben sehen, was alles verfügbar ist, dann ist das schon ein tolles Erlebnis, dass Sie wissen, Sie bekommen jetzt auch viel. Und die sind uns dann auch durchaus sehr dankbar, wobei wir jetzt nicht das erwarten, dass jetzt jeder Kunde dankbar ist, weil sie sind natürlich in einer schwierigen Situation.
Was die Aufgaben sind bei der Tafel, das erfahren Freiwillige in einem Basisseminar. Die Arbeit vor Ort wird ehrenamtlich durchgeführt. Und das nicht nur in Innsbruck.
Team Österreich Tafeln gibt es österreichweit vom Roten Kreuz. Insgesamt 115 Stück. In Innsbruck hat sie jetzt vor einem Monat eben erst eröffnet. Innsbruck ist eine der letzten Städte, die war so ein roter Fleck auf der Landkarte. Und vor einem Monat haben wir jetzt in Innsbruck eben auch eine Tafel eröffnen können. Und so haben da davor ein bisschen die Räumlichkeiten gefehlt.
Somit ist es jetzt eigentlich gelungen, ein Projekt auf die Füße zu stellen, das zwar ganz tolle Effekte hat. Einerseits natürlich, dass Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht, Lebensmittel bekommen. Und andererseits diese wirklich einwandfreien Produkte, sage ich jetzt einmal, vor der Müllhalde zu bewahren.
Der Altersdurchschnitt der Menschen, die sich bei der Tafel melden, ist recht eindeutig.
Zwischen 40 und 50, weil viele Familien kommen. Also weniger Ältere und weniger ganz jung. Also wirklich Schnitt 40, 50.
Jetzt sind wir in den letzten Vorbereitungen. Wir haben jetzt 10 Minuten länger gebraucht, wie wir eigentlich normalerweise brauchen, weil wir viel mehr Lebensmittel haben. Wir wissen inzwischen auch, wie viele Kunden heute eingecheckt sind. Wir haben jetzt heute insgesamt 80 Kunden, die Lebensmittel für 290 Personen mitnehmen. Hier ist aber ein Starker. Dann tun wir noch die letzten Kisten auf die Seite und dann lassen wir die ersten Kunden herein.
Die Tafel. Eine Initiative, um Lebensmittel wieder zu Lebensmitteln zu machen.
Gemüse und Obst, das nicht ausgegeben wird, das holt ein Bauer und verfüttert einfach somit wenig bis gar keine Lebensmittel landen in der Familie.
Sie hörten Haupt- und ehrenamtliche Mitglieder des Roten Kreuz Innsbruck.
Sandra Schildhauer hat informiert. Wer sich selbst ehrenamtlich bei der Tafel engagieren möchte, findet alle nötigen Informationen zur Registrierung auf der Homepage des Roten Kreuz Tirol.
Gemeinsam Geschichte geschrieben haben das Hypo Tirol Volleyballteam und der TSV Unterhaching in der Saison 2017-2018. Sie schufen etwas Einzigartiges. Als Hypo Tirol Alpenvolleys ging man in einer länderübergreifenden Zusammenarbeit in der ersten deutschen Volleyball-Bundesliga an den Start. Im Zuge dieser Kooperation wurden eine gemeinsame Marketingstrategie und ein neues Logo entworfen. Wir schreiben Geschichte, heißt es auch im neuen Vereinssong der Alpenvolleys. Geschrieben und komponiert wurde das Lied von Thomas Elzenbaumer. Freiradredakteurin Petra Muhr traf sich mit Christian Siegel, dem Marketingmanager der Hypo Tirol Alpenvolleys, und ließ sich die Entstehung des Logos und der Vereinshymne erklären.
2017 wechselte das Hypo-Tirol-Volleyball-Team in die erste deutsche Volleyball-Bundesliga und spielt seitdem unter dem Namen Hypo-Tirol-Alpenvolleys. Der Marketingmanager der Alpenvolleys, Christian Siegel, erklärte Freirad, warum die österreichische Liga nicht mehr interessant genug für das Tiroler Volleyball-Team war.
Das Hypo-Tirol-Volleyball-Team hat 2017 sich dazu entschlossen, den Weg aus der österreichischen Liga zu machen, weil die Liga einfach nicht konkurrenzfähig war. Das Hypo-Tirol-Volleyball-Team war 10-facher österreichischer Meister. Man hat in der Champions League die Vorrunden meistens nicht überstanden, weil man in der österreichischen Liga nicht gefordert war. Das heißt, wir haben zwar immer die Top-Spieler gehabt, aber es ist leider nichts weitergegangen. Dann hat der Hannes Grontaler, der Manager, damals gesagt, na okay, das interessiert ihn nicht mehr. Publikumszuspruch ist auch nicht mehr da, die Spiele sind uninteressant, weil man weiß, wie das Spiel ausgeht. Es ist meistens 3-0 ausgegangen und man hat in der ganzen letzten Saison der Hypo-Tirol-Alpenvolleys eigentlich nur 3 Sätze abgegeben.
Der Wechsel in die erste deutsche Volleyball-Bundesliga erfolgte 2017 über die Wildcard. Christian Siegel erklärt, wie es zur Zusammenarbeit mit Unterhaching kam.
Man hat dann versucht, in Italien mitzuspielen. Das hat der österreichische Verband abgelehnt. Dann war es so, dass der TSV Hersching, also ein bayerischer Club, seine Spiele, seine Viertelfinalspiele nicht in ihrer eigenen Halle austragen haben dürfen, weil die den Anforderungen nicht entsprochen hat. Dann haben sie beim Hannes Grontaler angerufen und haben nachgefragt, ob sie das in Innsbruck spielen dürfen. Dann war das Spiel Hersching gegen Frankfurt in der Innsbrucker Usihalle und dort ist das erste Mal das Wort Wildcard gefallen, worauf der Hannes Grontaler gesagt hat, okay, das möchte er probieren, er möchte in die deutsche Liga gehen, das ist die drittstärkste in Europa, wir wollen dorthin. Hat dann mit der deutschen Liga gesprochen. Dann hat es geheißen, ja, wir brauchen einen Kooperationsverein. Aufgrund der langjährigen Freundschaft mit dem TSV Unterhaching hat man dann dort gesprochen. Die haben gesagt, ja toll, es trifft sich super. Dann ist man in eine Kooperation eingegangen, hat um die Wildcard angesucht und hat diese dann auch erhalten. Und man spielt jetzt als Kooperationsverein zwischen Hypo-Tirol Volleyball Team und TSV Unterhaching in der ersten deutschen Volleyball-Bundesliga als Hypo-Tirol Alpenvolleys.
Nicht nur eine gemeinsame Identität musste entwickelt werden, sondern auch ein gemeinsames Logo. Hinter den Anfangsbuchstaben der Alpenvolleys und hinter der Entstehung des Logos steckt eine interessante Geschichte.
Natürlich hat man dann eine neue Marketing-Schiene finden müssen. Wie bringt man das alles unter ein Dach? Ein Kooperationsteam, das über zwei Länder geht, über Tirol und Bayern im Prinzip. Dann hat man mit der Agentur Smart Venture mal gesprochen und hat ihnen gesagt, ja, ob sie ein verbindendes Merkmal finden. Daraus ist dann das neue Hypo Tirol Alpenvolleys Logo entstanden. Mit den zwei Dreiecken, die übereinander gestellt sind. Die zwei Dreiecke bedeuten die Nord-Süd-Richtung, also es wird einmal der Norden angezeigt, einmal der Süden für beide Länder. In der Mitte ist die aufgebrochene Grenze und auch diese Nord-Süd-Achse wird damit dargestellt. Und damit hat man eigentlich wieder dieses A, was das erste Dreieck darstellt, und das V für Volleyball, was das zweite Dreieck darstellt.
Christian Siegel erzählt, wie die Aufteilung der Spiele der Alpenvolleys erfolgt und wo gespielt wird.
Ja, also die Hypo-Tirol Alpenvolleys sind ja ein Kooperationsverein. Deswegen ergibt sich das auch natürlich, dass wir zwei Spielhallen haben, nämlich einmal die Bayernwerk Sportarena in Unterhaching und einmal die Olympiahalle. Die Spiele sind so aufgeteilt, dass es ungefähr 50-50 ist. Das heißt, wir haben gleich viele Heimspiele in Unterhaching wie auch in Innsbruck, was natürlich den Markt wieder für die Sponsoren interessanter macht.
Wir schreiben Geschichte. Thomas Elsenbaumer komponierte und schrieb für das länderübergreifende Volleyballteam einen Song, der zur Vereinshymne wurde.
Ja, zu der neuen Marketing-Schiene hat natürlich auch dazugehört, dass wir eigene Identität schaffen wollten für den Verein. Und da hat dann der Thomas Elsenbaumer, der 2004 in der Türkei für Österreich beim Song Contest war mit der Gruppe Tiebreak, sich bereit erklärt, uns ein Lied zur Verfügung zu stellen, das er selber komponiert hat, nämlich Wir schreiben Geschichte. Nichts anderes ist dieses Projekt Hypotirol Alpenwallis. Der Thomas Elzenbaumer hat genau unsere Vorgaben umgesetzt. Das ist ein sensationelles Lied geworden, das bei den Leuten sehr gut ankommt, das man auch über iTunes erwerben kann. Er hat sich da wirklich gut reingehängt. Beim ersten Spiel, also beim Eröffnungsspiel 2017, hat er das auch live präsentiert in der Halle. Der Text war sehr einfach, aber es ist so ein richtiger Gassenhauer, würde ich mal sagen, der eigentlich sofort zum Mitsingen einlädt.
Petra Mohr im Gespräch mit Christian Siegel. Weitere Informationen zum Verein und den Spielterminen zu finden auf www.alpenwallis.com. Mit dem Ende der letzten Ausgabe des Hörlabor, das im Rahmen der diesjährigen Freirad-Lehrredaktion für Radiojournalismus ausgestrahlt wurde, verabschieden sich Petra Mohr und Judy Brenneis aus dem Studio. Beiträge waren zu hören von Roberta Hofer, Nadine Isser, Petra Mohr, Anna Obererlacher, Sandra Schildhauer und Jennifer Wachter. Für die Technik verantwortlich war Geli Kugler, Benedikt Sauer und Markus Schennach kümmerten sich um den zeitlichen Ablauf. Wir bedanken uns fürs Zuhören und für das Mitverfolgen der letzten 4 Wochen.